Geld aus der Wundertüte internationaler Finanzgeschäfte und das angeblich völlig ohne Risiko. So wurde es den Volksvertretern und der Öffentlichkeit in den 90er Jahren verkauft. Auf eine kurze Formel gebracht, bedeutet Cross-Border-Leasing: Investoren in den USA mieten bei Kommunen oder deren Firmen in Deutschland öffentliche Einrichtungen, wie zum Beispiel das Kanalnetz oder Straßenbahnen. Die Kommune mietet diese Einrichtungen gleichzeitig wieder zurück. Die Eigentumsverhältnisse ändern sich nicht, auch wenn das Geschäft auf unvorstellbar lange 99 Jahre lief. Der Deal fand faktisch nur auf dem Papier statt und der amerikanische Investor teilte sich mit der Kommune den in den USA erwirtschafteten steuerlichen Gewinn.
Mitgemacht haben Dutzende Städte in NRW, darunter Düsseldorf, Köln, Essen, Bochum, Dortmund, Recklinghausen, Gelsenkirchen oder Wuppertal.
Der Wuppertaler Kämmerer Johannes Slavik meint, dass er mit diesen Verträgen der Stadt einen finanziellen Vorteil verschafft habe und er sich keine Vorwürfe machen müsse.
Nein, da habe ich kein schlechtes Gewissen gehabt, wenn der amerikanische Staat es für sinnvoll hält, solche steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten zuzulassen. Und das hat er ja über Jahre getan, hat ja sogar aktiv das unterstützt. Also wenn der amerikanische Staat solche Gestaltungsmöglichkeiten zulässt, dann kann man die nutzen. Und das hat dann sicherlich für den amerikanischen Staat steuerliche Nachteile, gar keine Frage. Aber es sind legale Möglichkeiten, die der amerikanische Staat eröffnet hat. Und die haben bei beiden Transaktionen wirtschaftliche Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wuppertal gebracht. Und das ist das entscheidende Kriterium gewesen. Und da habe ich insofern also auch kein Problem damit, auch im Nachhinein nicht.
Für ganz so selbstverständlich wie die Kämmerer an Rhein und Ruhr hält Thomas Hartmann-Wendels das nicht. Der Professor für Finanzierungslehre an der Universität Köln betont, dass das mit dem Leasing, das wir als Verbraucher kennen, nichts zu tun hat.
Es wurde gar keine Investition realisiert, sondern nur ein Tausch, Vermietung, Zurückmietung vorgenommen.
Warum aber bringt ein solches Mietgeschäft auf Gegenseitigkeit den Kommunen Millionenbeträge? Der Grund dafür waren US-amerikanische Steuergesetze. Die globalisierungskritische Organisation ATTAC hat die Cross-Border-Leasing-Geschäfte von Anfang an bekämpft. Mal mit, mal ohne Erfolg. Eichert Hoffmann kritisierte für ATTAC im rheinisch-bergischen Kreis die Deals.
Sie sind auch aus unserer Sicht moralisch hochgradig verwerflich, denn es sind ja reine Scheingeschäfte. In Wirklichkeit findet ja gar nichts statt. Ne? Der amerikanische Investor liest das deutsche Kanalnetz, die deutsche Kommune liest es sofort wieder zurück. In Amerika gilt Leasing über einen Zeitraum von 99 Jahren, wie das bei diesen Geschäften immer der Fall war, als Investition, also wird steuerlich gleich behandelt wie Kauf.
Der einzige Grund, warum grenzüberschreitende Leasingverträge abgeschlossen wurden, lag also im steuerlichen Gewinn. Den teilten sich Investor und Kommunen, eine juristische Fiktion, die windige Geschäftemacher fleißig ausnutzten. Die Verlockung des schnellen Geldes ist von den Kommunen, nach Ansicht des Universitätsprofessors Hartmann-Wendels, aber auf lange Sicht teuer erkauft.
So ein Geschäft hat eigentlich nur Nachteile. Insofern sind diese Geschäfte eigentlich Tricksereien, die keinen realwirtschaftlichen Wert haben, aber nur Risiken schaffen.
Noch heute leben viele Kommunen, sowohl in NRW als auch bundesweit, mit den Unsicherheiten, die die komplizierten Leasingverträge mit sich bringen. Auf Kritiker hörten die wenigsten, auch nicht auf Werner Rügemer, Politikwissenschaftler an der Kölner Universität und Buchautor zum Thema Cross-Border-Leasing.
Es galt sogar als unverzeihlich, wenn man es nicht macht. Aber das war ein sehr vordergründiges Locken mit einem sehr kurzfristigen Vorteil. Ich meine, so gehen Berater, wenn sie ein Finanzprodukt verkaufen, immer vor. Irgendein Vorteil hat so ein Ding und damit wird gelockt. Und damit hat man alte Omas zu Leben. Zertifikaten gebracht, aber dass sich sozusagen verantwortliche, hauptamtliche Politiker, Kämmerer, die sich mit Finanzen und so weiter auskennen, genauso über den Tisch haben ziehen lassen, wie eine alte Oma, die Lehmann-Zertifikate kaufte, also das darf es eigentlich nicht geben.
Damals wie heute haben weder die Mitglieder der Stadträte noch die Spitzen der kommunalen Verwaltungen die Kompetenz gehabt, den unüberschaubaren juristischen Dschungel zu durchblicken. Sie waren auf Berater aus der Finanzbranche angewiesen, die mal mehr, mal weniger vor den Risiken warnten. Die Cross-Border-Leasing-Verträge sind streng geheim. Das haben die Amerikaner gefordert. Die oft über 1000 Seiten starken Papiere sind in englischer Sprache abgefasst und das mit komplizierten juristischen Formulierungen. Den Politikern, die darüber abgestimmt hatten, wurden sie vorenthalten. Daran erinnert sich auch Peter Vorsteher von den Grünen im Wuppertaler Stadtrat.
Wir haben im Rat eine Kurzfassung bekommen dieser Papiere. Wir wussten, dass die Gesamtpapiere etwa 1000 Seiten Wirtschaftsenglisch ausmachen würden. Und ich darf, glaube ich, auch für alle Ratskollegen sagen, dass keiner von uns in der Lage gewesen wäre, diese Sachen richtig zu werten.
Der Wuppertaler Stadtrat bat damals die Bezirksregierung um Überprüfung der Verträge. Im Gegensatz beispielsweise zu Bayern hatten die Aufsichtsbehörden in NRW aber lange Zeit keine Einwände dagegen. Und auch Werner Rügemer hat die Verträge bei seinen Recherchen für ein Buch zum Thema nie zu sehen bekommen.
Nein, also ich habe mich seit 1999 mit dem Thema beschäftigt und habe mich bemüht, mal so einen Vertrag zu sehen. Ich habe nie einen zu sehen gekriegt. Die haben also wirklich dicht gehalten. Ich habe einmal, das war das höchste der Gefühle, einen sogenannten Term Sheet bekommen. Das war sozusagen die Vorfassung eines solchen Vertrages, aber einen solchen, der jetzt rechtsgültig dann auch unterschrieben worden ist, nee, also da bin ich nicht dran gekommen.
Die Geschäfte, bei denen es in Cross-Border-Leasing-Verträgen geht, betreffen alle. Zum Beispiel, wenn die Müllabfuhr kommt.
Der Abfall wird meist in kommunale Verbrennungsanlagen gefahren. Diese Müllöfen wurden nach Amerika vermietet und wieder zurückgemietet. Zum Beispiel in Wuppertal, in Düsseldorf oder beim Regionalverband Ruhr. Das bedeutet unter anderem, dass für die Vertragslaufzeit von mehreren Jahrzehnten die Kapazität solcher Anlagen nicht verändert werden darf, weil sie sonst weniger wert wären. Fällt also durch moderne Recyclingmethoden weniger Müll an oder sinkt die Einwohnerzahl, entsteht ein Problem. Straßenbahnen wurden ebenfalls verleast, beispielsweise in Bonn oder Köln. Ein dauerhaftes Wirtschaftsgut, das nicht so schnell kaputt geht. In vielen anderen Städten wie Recklinghausen, Gelsenkirchen oder Wuppertal wurden Kanäle in solche Geschäfte eingebracht.
Lange Zeit gingen die Cross-Border-Leasing-Deals gut. Die Städte genossen ihren sogenannten Barwertvorteil, also die Millionenbeträge, die ihnen der amerikanische Investor überwiesen hatte. Dann aber kam die internationale Finanz- und Wirtschaftskrise. Außerdem änderte die US-Regierung ihre Steuergesetze. Die Wuppertaler Verträge mit dem Investor wurden daraufhin aufgelöst. Kämmerer Johannes Slabik.
Wir haben in beiden Fällen mit unseren amerikanischen Vertragspartnern intensive, aber auch sehr vertrauensvolle Verhandlungen geführt. Die sind beide zu einem positiven Ergebnis gekommen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste und nicht das darüber nachdenken, was wäre, wenn.
Und doch stellt sich genau diese Frage. In Wuppertal ist der Investor zwar aus dem Geschäft raus, gleichwohl ist die Kommune noch in einem Geflecht aus Bürgschaften deutscher Banken gefangen, die das Geschäft absichern. Unter dem Strich hat man bis heute zumindest in Wuppertal angeblich keine Verluste gemacht. Richtig nachprüfen kann das niemand, weil stets kommunale Tochterfirmen die Vertragspartner waren und die müssen ihre Haushalte nicht veröffentlichen. Ein weiteres Risiko resultiert aus der weltweiten Finanzkrise, bei der Banken und Versicherungen in den USA in existenzielle Schwierigkeiten gerieten. Die aber hatten die Cross-Border-Leasing-Verträge über Bürgschaften abgesichert. Die Stadt Wuppertal hatte diese Sicherheiten bei der US-Versicherungsgesellschaft AIG erworben, deren Bonität plötzlich von Analysten herabgestuft wurde. Die eingekauften Sicherheiten wurden dadurch weniger wert, erinnert sich der Wuppertaler Kämmerer.
Was keiner vorhersehen konnte, das war die Systemkrise des internationalen Finanzsystems, die letztendlich dazu geführt hat, dass auch ein großer Versicherer wie AIG, einer der weltgrößten, in existenzielle Probleme gerät. Solche fundamentalen Risiken des Weltfinanzsystems, die hat niemand vorhersehen können. Ich glaube, das gilt nicht nur hierfür, sondern auch für andere Transaktionen. Das war eine Entwicklung, auf die man sich nicht einstellen konnte, weil damit hat niemand rechnen können.
Andere Kommunen hatten bei ihren Bürgschaften auf Anleihen beim US-amerikanischen Staat gesetzt, die zwar etwas teurer waren, dafür aber krisensicher.
Die Städte und Gemeinden, die bei privaten Unternehmen ihre Risiken finanziell abgesichert hatten, wie Wuppertal oder Bochum, mussten jetzt unerwartet Geld nachschießen. Die Deutsche KfW-Bank hat ihnen dabei geholfen. Experten sind der Überzeugung, dass diese Ausgaben zum Teil höher waren als der ursprüngliche Gewinn, den die Kommunen ausgezahlt bekommen hatten.
Fachleute wie Finanzprofessor Hartmann Wendels wissen, dass es dazu keine offiziellen Zahlen gibt. Publizist Werner Rügemer betont, dass das die Recherche beim Thema Cross-Border-Leasing schwierig macht.
Mit dieser Verschwiegenheit hat sich ja auch ergeben, dass da rechtliche Grauzonen entstanden sind. Und selbst bei diesen sozusagen hochprofessionellen Beratern, Rechtsanwälten, Vertragspartnern, hochberaten, hochdotiert und so weiter, Da haben sich Unsicherheiten, Unklarheiten eingeschliffen, rechtliche Grauzonen, die mit einer ordentlichen Haushaltsführung, mit einer verantwortlichen Kommunalpolitik nicht vereinbar sind.
Manche Bürger haben sich schon zu Beginn dieser Geschäfte kritisch mit dem Thema auseinandergesetzt. Zum Beispiel bei den Abwasserkanälen in Bergisch Gladbach. Thomas Santilan von der globalisierungskritischen Vereinigung ATTAC hat damals ein Bürgerbegehren gestartet, als der örtliche Stadtrat beschlossen hatte, die Kanäle zu verließen. Die Politiker sahen die Chancen, die Bürger warnten vor den Risiken. Eine verfahrene Situation, David gegen Goliath. Doch ATTAC sammelte in Bergisch Gladbach genug Unterschriften für das Bürgerbegehren. Der Stadtrat lehnte das Ansinnen, auf Cross-Border-Leasing zu verzichten, erwartungsgemäß ab. Nun folgte ein Bürgerentscheid. Wie bei einer Kommunalwahl waren die Einwohner aufgerufen, abzustimmen, aber diesmal eben über eine Sachfrage, ob die Verträge unterschrieben werden sollten oder nicht. Eine Frage, die sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung nicht ganz so einfach beantworten ließ.
Aufgrund dieser Konstruktion unseres Antrags mussten die Leute für Ja stimmen, also Ja gegen Cross-Border-Leasing, Ja für Behalten des Netzes. Und das war schon mal die erste Hürde, die wir hatten.
Und es gab weitere Hürden. Die Bürger überhaupt für das komplizierte Thema zu interessieren, sie zu überzeugen, dass Cross-Border-Leasing zu große Risiken hat. Letzten Endes aber ist das gelungen. An die Gesichter der städtischen Verantwortlichen am Abend der Stimmauszählung kann sich Thomas Santilan noch gut erinnern.
Man konnte es ihnen ansehen, sie waren geschockt. Sie haben das gesehen und konnten es eigentlich gar nicht glauben. Weil es war ja so ein überwältigendes Ergebnis, wo also 23.000 zu 600 ist so hammerhart, dass die eigentlich gar nichts so gesagt haben.
Damit waren die umstrittenen Verträge zur Vermietung des Kanalnetzes in Bergisch Gladbach vom Tisch. Ganz so viel Erfolg wie im Rheinland hatte ATTAC im Ruhrgebiet allerdings nicht. Die Ausgangssituation war die gleiche. Man kämpfte gegen den dubiosen Deal mit dem reichen Onkel aus Amerika. Eichert Hoffmann von ATTAC in Bochum.
Es hat damals unglaublich viele Leute empört, was da passieren sollte mit dem Abwassernetz. Das ist ja gebührenfinanziert, das gehört den Menschen. Das ist nicht einfach Verfügungsmasse der Politik. Und viele Leute haben auch gesagt, wenn da schon Geld mitgemacht wird, dann verwendet es bitte zur Gebührensenkung, also dass wir weniger Abwassergebühren zahlen und nicht, um eure zweifelhaften Geschäfte da zu machen.
Die Bochumer Engagierten von ATTAC setzten, wie in Bergisch Gladbach, ihren Text für das Bürgerbegehren auf. Schließlich wendete sich auch hier eine Mehrheit der Bürger gegen ein Leasinggeschäft mit den kommunalen Kanälen. Der Stadtrat wies die Kritik auch hier zurück, zu einem Bürgerentscheid aber kam es gar nicht mehr. Denn die Bürgermeisterin reiste einfach schon in die USA und unterschrieb die umstrittenen Verträge. Zu ändern war das dann nicht mehr, bedauert Eichert Hoffmann.
Aber es hat sehr viele Bürger in Bochum sehr, sehr wütend gemacht, das weiß ich. Vor allen Dingen, weil es sich ja auch um einen klaren Rechtsverstoß handelte. Denn die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen sieht für den Fall, dass der Rat einem erfolgreichen Bürgerbegehren nicht zustimmt, vor, dass innerhalb von 3 Monaten ein Bürgerentscheid stattfindet.
Bisher soll die Stadt Bochum ein Vielfaches von dem, was sie an Gewinn bekommen hatte, nachträglich bezahlt haben, um Bürgschaften abzusichern. Offizielle Zahlen gibt es von der Stadtverwaltung nicht, weil auch hier die Vertragsdetails geheim gehalten werden. In den Medien kursieren verschiedene Zahlen, einige sprechen von 2-stelligen Millionenverlusten.
So unterschiedlich der Kampf gegen Cross-Border-Leasing von Seiten der Bürger ausging, so einig waren sich Politiker und Verwaltungsbeamte, dass sie auf die Einnahmen durch solche Finanzgeschäfte nicht verzichten wollten.
So wurde in Köln ohne lange Diskussion das Netz der wichtigsten Kanäle in die USA vermietet und direkt wieder zurückgemietet. Otto Schaaf von den Stadtentwässerungsbetrieben erklärt, dass man sich damals kaum Gedanken über das ungewöhnliche Geschäft gemacht hatte.
Also ich muss ehrlich sagen, wir haben damals nicht so sehr betrachtet, welche Motive der amerikanische Staat hat, solche Geschäfte zuzulassen und wie er sie letztlich finanziert, sondern wir haben es mehr von unserer Seite her gesehen. Das heißt, welche Möglichkeiten eröffnen sich durch ein solches Geschäft?
Hunderte Kilometer ziehen sich die Kanäle unter dem Kölner Stadtgebiet hindurch. Obwohl sie schon etliche Jahre genutzt werden, erläutert Stefan Schmitz in einer der unterirdischen Röhren, sind sie noch immer gut in Schuss und wertvoll.
Wir haben hier ein Bauwerk, das ist schon weit über 120 Jahre alt. Die Abschreibungsdauer für Kanäle beträgt rund 70 Jahre. Aber es gibt da eigentlich keinen Zeitraum, wo man sagt, dann ist der Kanal kaputt. Wir schauen uns die Kanäle regelmäßig an. Alle 15 Jahre wird eine Inspektion gemacht und dann wird genau festgestellt, was muss repariert werden oder muss ich den Kanal eventuell austauschen.
Wenn es die Stadt Köln versäumt hätte, ihre Kanäle entsprechend zu warten, hätte sie hohe Strafzahlungen an den amerikanischen Investor leisten müssen.
Das ist auch so eine Bestimmung, die in dem umfangreichen Vertrag festgehalten ist. Otto Schaaf räumt heute ein, dass das tatsächlich ein Risiko war.
Es ist ja ein Vertrag, der mit amerikanischen Firmen zustande kommt und der auch nach amerikanischem Recht geschlossen wird. Insofern denke ich, war klar, dass hier alleine aus unterschiedlichen Rechtsbereichen gewisse Risiken da sind.
Das Geschäft mit den Kanälen in Köln ist inzwischen wieder abgewickelt worden. Der Investor hatte die Lust an dem Deal verloren, nachdem die US-Regierung die Steuergesetze geändert hatte. Finanziell hat das der Stadt Köln angeblich nicht geschadet. Andere negative Auswirkungen hat es gegeben, sie werden öffentlich aber nicht thematisiert. So wurde im Stadtteil Deutz ein ganzes Viertel mit etlichen 100 Wohnungen abgerissen. Hausbesetzer, Politiker und Anwohner hatten versucht, den Abriss zu verhindern. Jetzt steht der Arzt Akos Bihari fassungslos vor dem Gelände, das seit Jahren unbebaut daliegt.
Das ist der Barmer Viertel gewesen. Ich war der Barmer Doktor. Hier standen die Häuser. Wie häufig habe ich Hausbesuche gemacht, Leute reanimiert, Infusionen gegeben und jetzt ist nichts mehr da. Das ist wie der Tod.
Politiker und Stadtverwaltung hatten einmütig erklärt, man bräuchte das Gelände dringend, um die Kölner Messe zu erweitern. Was die Volksvertreter zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung nicht wussten:
Auf dem Gelände durfte gar nichts neu gebaut werden und das lag am Cross-Border-Leasing. Die Stadt hatte sich verpflichtet, jede wesentliche Veränderung des Kanalsystems vom amerikanischen Investor genehmigen zu lassen.
Unter dem Barmer Viertel wiederum verlief ein wichtiger städtischer Kanal. Deshalb wäre eine neue Bebauung von der Zustimmung des Investors abhängig gewesen. Otto Schaaf von den Stadtentwässerungsbetrieben:
Wir haben jetzt von unserer Seite gesagt, um nicht irgendwelche Möglichkeiten zu eröffnen, die wiederum den amerikanischen Investor in eine Position bringen würde, aus der heraus er kündigen und Schadenersatz verlangen konnte, sind wir an dieser Ecke sehr, sehr vorsichtig und vermeiden es, wenn es irgend geht, zum Beispiel solche Überbauungen zuzulassen.
Erst als die Verträge über das Kanalleasing in Köln vor 2 Jahren beendet wurden, konnte die Bebauung konkret geplant werden. Andere Kommunen waren da, zumindest nach eigenen Angaben, besser beraten. Sie haben anscheinend darauf geachtet, die Genehmigungspflichten etwas lockerer zu definieren. Zum Beispiel Düsseldorf. Der ehemalige Kämmerer Helmut Schrattenhuber erinnert sich:
Das war ein wesentlicher Punkt der Verhandlungen. Zunächst einmal war gefordert worden, von der Gegenseite alles genehmigen zu lassen. Das hätten wir niemals gemacht. Und wir haben dann eine Regelung gefunden, dass nur bei ganz großen Maßnahmen, also wenn ein Klärwerk neu an einer anderen Stelle gebaut wird, dass dann die Genehmigung eingeholt wird. Das haben wir aber nicht vor, das ist auch unwahrscheinlich.
Auch der Wuppertaler Kämmerer Johannes Slavik spricht nur von Informationspflichten und keinen umständlichen Genehmigungsverfahren. Trotzdem zeigt der Fall des Barmer Viertels in Köln, dass in den Leasingverträgen vielerorts noch Tücken stecken, die den Politikern nicht bewusst sind und erst recht nicht den Bürgern. Die Abwägung möglicher Schwierigkeiten ist dem Kölner Professor für Finanzierungslehre Thomas Hartmann-Wendels deshalb auch nicht weit genug gegangen.
Beziehungsweise die Risiken, die man vielleicht schon gesehen hat, hat man für so gering erachtet angesichts des Steuervorteils, den man dort realisieren kann, der wiederum angesichts der knappen Kassen der Kommunen dann doch sehr verlockend war. Das hat dazu geführt, dass man kritische Stimmen dann nicht hören wollte. Man wollte sich dieses schöne Geschäft nicht kaputt machen.